müssen wir eigentlich Ressourcen verbrauchen, um weiterhin zu einem Wirtschaftswachstum beizutragen?
Das Freiheitliche heißt, der Staat schafft Teil der Bürokratie ab.
Glaubst du nicht, und das ist so ein bisschen mein Gefühl, da versucht man durch so eine digitale Freiheitszone etwas zu retten, was eigentlich schon längst aus dem Ruder geraten ist?
Wir müssen ja endlich mal wieder groß denken.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute wie immer hinter dem Mikrofon Thomas Sattelberger, ehemaliger Top-Manager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Moderator, Influencer und Aktivist. So langsam, eigentlich könnte man meinen, ich hätte diese Sätze auswendig drin, aber immer wieder gerade ich so ein bisschen ins Stocken und neige dazu, mich zu versprechen und zu sagen irgendwie Thomas Sattelberger Influencer und merke dann so, nee, das kommt irgendwie nicht hin.
Wie ist es denn? Würdest du mich als Influencer bezeichnen?
Naja, schon so ein bisschen. Also du influenzt ja dann doch durchaus Menschen, aber ich glaube, das würde dir dann doch nicht gerecht werden. Und ob du damit so zufrieden bist, das weiß ich nicht. Aber wie geht's dir, Thomas?
Mir geht's ausgezeichnet. Ich habe eine ziemlich harte Woche hinter mir. Wir reden ja heute über die humane Marktwirtschaft. Das klingt ja wunderbar, aber das war Schwerstarbeit und du warst mit dran beteiligt, Fabian. Denn wir planen das Thema schon seit Monaten. Wir haben intensiv vorbereitet, Videos aufgenommen mit den Protagonisten. Wir haben Werbung gemacht online in Hülle und Fülle. Ihr wart mit schwerem Gepäck, wart ihr in aus Köln kommend in Berlin.
Oh ja.
Ja, Profis am Werke. Ja, so, und ich war hinterher nach dieser Veranstaltung, war ich richtig gelöst, stand ich noch am Tresen, natürlich mit Abstand, und alle waren wir ja getestet, und habe ein Glas Wein zu viel getrunken.
Ah, ja, ich war nach der Veranstaltung, also vielleicht nochmal für die Menschen, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, die zwar diesen Podcast hören, aber diese Veranstaltung vielleicht nicht mitverfolgt haben, es gab ein großes Live-Event, was du ja gerade schon beschrieben hast, mit dem Thema humane Marktwirtschaft. Da wurde eine Studie vorgestellt, da kannst du ja gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, und da hast du Thesen quasi basierend auch auf dieser Studie vorgestellt, und als du dann abends fertig warst und dann noch scheinbar ein Glas Wein zu viel getrunken hast, haben wir nämlich schon angefangen mit dem Abbau, und ich glaube, also wir waren durch um 23:30, dann sind noch die beiden Techniker nach Köln gefahren, haben irgendwann um 04:30 in der Nacht die Technik ausgeladen. Also es war eine unglaublich anstrengende Veranstaltung auch am Ende, aber auch eine, so finde ich zumindest, erfolgreiche Veranstaltung. Was genau, was für eine Studie hast du ja auch, glaube ich, in Auftrag selbst gegeben, oder?
Ja, und auch selber finanziert. Ich habe ein Zukunftsforschungsinstitut, Tobiahead, habe ich beauftragt, genau. Internationale Expertinnen und Experten zu befragen über die Zukunft der Marktwirtschaft und vor allem auch der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Wir haben einen Expertenworkshop letztes Jahr im Herbst in Berlin gemacht. Wir haben zwei große Befragungen mit fast 1000 Menschen in der Republik im März letzten Jahres und im März diesen Jahres gemacht. So, und dann war die Studie so auf den letzten Drücker fertig, und im Kern kamen 5 Szenarien heraus, 2 Eckpositionen, die wir dann nicht mehr sehr viel näher beleuchtet haben. Auf der einen Seite der digitale Staatskapitalismus, wie er in China da ist, mit einer Verhaltenssteuerung der Menschen über Social Credits, und auf der anderen Seite der sozialdarwinistische Marktkapitalismus, wie er in Teilen der USA sichtbar ist. Und dann haben wir 3 mittlere Szenarien intensiver angeschaut. Auf der einen Seite natürlich der Status quo, die heutige soziale Marktwirtschaft 1.0, dann das mittlere Szenario, eine humane Marktwirtschaft in der digitalen Gesellschaft, und zum dritten eine Nullwachstums- oder Postwachstums-Gemeinwohlökonomie. Das waren die 3 Hauptszenarien, dann die Extreme. Und die wurden sehr intensiv beleuchtet. Es ist ein Papier, das hat über fast 100 Seiten, eine Analyse. Ja, das war's.
Echt über 100 Seiten?
Ja, ja, klar. Ich meine, das war ein einjähriger Forschungsprozess mit viel Empirie. Die ganzen Interviews mussten ausgewertet werden. Ich persönlich bin stolz, dass ich da sozusagen auch wissenschaftlich Schneisen eröffnet habe.
Ja, ich würde jetzt gerne behaupten, ich hätte mich so unglaublich gut auf diese Folge vorbereitet, dass ich all diese über 100 Seiten gelesen habe, aber ich habe nur, glaube ich, eine Zusammenfassung von 4 Seiten gelesen. Das fand ich auch schon sehr, sehr ausschlussreich. So, du hast gerade schon angesprochen, so eine Zero-Wachstumswirtschaft, so eine Post-Wachstumswirtschaft. Ich habe eine Folge lustigerweise vor einem Monat, 2 Monaten bei einem Format der Öffentlich-Rechtlichen moderiert, einem nachhaltigen Format, wo es um Umwelt und Klimaschutz geht. Und da haben wir halt auch eben über so die Verbindung von Klimaschutz und Wirtschaftswachstum gesprochen. Und dass es halt unter den aktuellen Bedingungen schwierig ist, Wirtschaftswachstum voranzutreiben, aber dabei ressourcensparend zu handeln. Also zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir eigentlich Ressourcen verbrauchen, um weiterhin zu einem Wirtschaftswachstum beizutragen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich auch dann ja sehr kritisch, also ich bin ja relativ wirtschaftsfern. Das muss ich ja auch immer wieder in diesem Podcast sagen. Ich beschäftige mich zwar intensiv mit politischen Themen und auch mit wirtschaftlichen Themen, aber ich habe einfach auch nicht die Erfahrung, das Wissen, den Background, den zum Beispiel du hast. Und muss mich da auch manchmal so in meiner Meinung ein bisschen nach hinten stellen. Aber grundsätzlich mache ich mir schon große Sorgen in diversen wirtschaftlichen Bereichen, jetzt nicht nur zum Beispiel in der Automobilindustrie, wie man Wachstum und Wohlstand weiterhin aufrechterhalten möchte und weiterhin aber so unglaublich viel Ressourcen verbrauchen möchte, die man ja irgendwann auch gar nicht mehr zur Verfügung hat. Das muss man ja auch mal festhalten. Ich will ja da jetzt auch nicht so ein apokalyptisches Bild abzeichnen, aber gewisse Ressourcen stehen uns einfach irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen finde ich persönlich so eine Null-Wachstums-Herangehensweise erst einmal gar nicht, also klingt in meinen Augen gar nicht, klingt in meinen Ohren gar nicht so verkehrt. Oder wie siehst du das?
Ja gut, aber du hast, wie üblich bei schwierigen, komplexen Themen, hast du wahrscheinlich ein Dutzend Perspektiven drauf. Ich möchte nur drei nennen. Wir haben wahrscheinlich 2/3 der Weltbevölkerung, die hungrig darauf ist, das nachzuholen, was die Industriestaaten, die Hochentwickelten geschaffen haben. Jetzt weniger an der Technik, sondern an Wohlstand, an Perspektive, an Arbeit, an Hungerlosigkeit. Das ist die eine Sache. Das heißt, deswegen wird ein, wenn du Chinesen fragst oder Philippinen und sagst null Wachstum, da werden die dich mit großen Augen angucken. So, das ist die eine Perspektive, dass es sich leicht redet, wenn du sozusagen aus einem passablen sozialen Zustand heraus auf die Welt guckst. Das zweite Thema, da bin ich bei dir, dass im Grunde Wachstum heute noch überwiegend, weil wir viel zu wenig im Bereich des Kreislaufs, im Bereich des Recyclings und so weiter und unterwegs sind, dass das Wachstum häufig zu mehr Ressourcenverbrauch führt. So, und es kommt aber noch eine dritte Perspektive. Ich habe ja dann im Podcast von Planet, People und Profit gesprochen.
Da wollte ich gerade auch drauf eingehen, ja.
Aber der Punkt ist, um die Bekämpfung der Klimawende hinzukriegen, um den Planeten menschenfreundlich zu erhalten und lebenswert. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für Natur, für Tiere, was auch immer. Brauche ich im Grunde Profit, um die Investitionen in den Klimaschutz überhaupt zu tätigen? Na, wenn man sich überlegt, dass die Braunkohle, die 2038, aber möglicherweise früher in der Lausitz aufhört, da fließen 50 Milliarden rein. Also die 50 Milliarden müssen irgendwo erwirtschaftet werden. Und das ist die dritte Perspektive. Die fließen ja nicht in den Geldbeutel eines zigarrenrauchenden Kapitalisten, sondern die fließen in Forschungseinrichtungen, in Hochschule, in Neuansiedlungen, vieles andere mehr.
Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir also, du hast es ja auch schon oft, du hast ja auch oft von den 3 Ps gesprochen, wie gesagt, People, Planet, Profit. Und mich hat das immer ein wenig verwundert, da ich in meinen klimaschützerischen Kreisen diese Wörter so nie wirklich gehört habe. Also ich höre ganz oft Liberale über People, Planet, Profit sprechen, aber WissenschaftlerInnen im nachhaltigen Bereich, im Klimaschutzbereich, aber auch PolitikerInnen von den Grünen, höre ich sowas selten sagen. Und wenn ich da mal ganz banal rangehe, wenn doch das Wohl der People, das Wohl der Menschen gesichert ist durch diesen People-Punkt und wenn der Planet auch scheinbar nicht komplett untergeht, wozu braucht es denn dann wirklich Profit? Also brauchen wir das wirklich? Geht das nicht wirklich nachher nur in die Unternehmen oder dann am Ende auch wirklich in den Geldbeutel von ein paar wenigen? Ich erinnere daran, dass zum Beispiel 2020 das Vermögen in der Corona-Krise von den Superwohlhabenden in Deutschland von 300 Milliarden auf 390 Milliarden gestiegen ist. Also am Ende geht der Profit doch nicht wirklich in die Innovation, von denen du sprichst.
Ja, aber was ist denn, wo ist denn das Vermögen angelegt?
Ja, jetzt kommst du wieder mit Maschinen und in den Unternehmen, aber...
Entschuldigung, zuerst mal die erste Antwort, warum bei euch Klimaaktivisten das Thema Profit nie auftaucht, weil ihr keine Ökonomie gelernt habt. So, das ist im Grunde, jetzt rede ich, jetzt Augenblick mal, jetzt, weil ihr keine Ökonomen, solide Ökonomie bei euch drin habt.
Ja, deswegen frage ich ja so naiv.
Ja, das ist das Gleiche, wie wenn du im Grunde in Corona nur Epidemiologen hast und niemand, der Psychologie hat und nachfragt, was macht das mit der Psyche der jungen Generation. Das heißt, wenn du eigentlich disziplinär auf ein Thema guckst, nur Klima im Kopf hast, nur Virus im Kopf hast, oder andersrum, auch nur Ökonomie und Profit im Kopf hast. Im Grunde in dem Thema People, Planet, Profit, da steckt ja drin, ich schaue auf ein Thema aus einer sozialen Sicht der Menschen, auch einer psychologischen, ich schaue auf das Thema aus einer ökologischen Sicht, und ich schaue auf das Thema aus einer wirtschaftlichen Sicht. Also ich finde ich sage mal, je mehr Sichtweisen ich einbinde, und das spricht eigentlich eher für sektiererische Bewegungen, wenn man nur mit einer, übrigens auch im Kapitalismus sektiererische Bewegungen, wenn man nur mit einer Disziplin arbeitet. So, und jetzt, natürlich das Thema der Vermögensspreizung, ist sicherlich ein Thema, dem man sich zuwidmen muss. Aber im Grunde heißt es ja eigentlich, dass man dass der Zuwachs anders verteilt wird. So, wenn wir über Zuwachs reden, dann reden wir eigentlich über dieses Thema Profit. Und Profit ist ja eigentlich ein wunderschönes Wort, das ist nur ideologisch überlagert, denn das heißt, ökonomisch gesehen, ich habe Umsätze, die ich tätige, ich habe Kosten, die mir dabei anfallen, und Umsätze minus Kosten, wenn das größer als null ist, ist es Gewinn, wenn es kleiner als null ist, ist es Verlust?
Ja, so weit komme ich wirtschaftlich auch noch mit.
Ja, aber so, jetzt hast du Folgendes. Jetzt hast du Maschinen, riesige, milliardenschwere Maschinenparks in einer Wirtschaft. Diese Maschine wird jeden Tag älter. Das nennt man dann, und betriebswirtschaftlich gibt es Abschreibungen. Das heißt, irgendwann ist diese Maschine auch so obsolet, dass sie nicht mehr läuft. Und ich muss eine neue kaufen. Und ich muss im Grunde Gewinne erzielen, um sozusagen wieder zu reinvestieren, um überhaupt meinen Maschinenpark in der Wirtschaft zu erneuern. Das heißt, der Gewinn ist sozusagen elementar, damit wir nicht im Wohlstand Stück für Stück runterfahren.
Ich war bei deiner Veranstaltung ja eher auf der technischen Seite und konnte dem Inhalt nicht zu 100% immer folgen, aber ich habe gemerkt, dass gerade auch bei dem Punkt People, Planet, Profit, vor allem beim letzten Profit, auch die Barbara Unmüßig.
Ja, von den Grünen, ja.
Genau, beziehungsweise ich glaube seit 2002 im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung sitzt, die hat auch bewusst so ein wenig diesen Begriff Profit umgangen und tut sich damit, glaube ich, auch schwer. Und wo ich auch immer wieder, wo du gerade auch von Vermögen und wo du hast ja gerade sogar ein bisschen in so eine Richtung gegangen, das fand ich erstaunlich, von so einer gewissen Umverteilung des neuen Profits. Ich bin auch für eine Umverteilung von dem Kapital, was jetzt schon ungerecht verteilt ist.
Also möchtest du ein Stück Maschine haben?
Nee, aber was ich erstaunlich fand, wenn ich nochmal so ein bisschen auch auf die Corona...
Das würde ich übrigens gut finden. Dann würden wir über Mitarbeiterbeteiligung sprechen.
Ja doch, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich meine nur, es war jetzt nicht mein erster Wunsch, dass ich mir eine Maschine in einem Unternehmen wünsche. Ich komme nur gerade auf das Thema, weil ich daran denken musste, dass ja auch schon letztes Jahr im Zuge der Corona-Pandemie immer wieder über eine Abgabe von unglaublich wohlhabenden Menschen gesprochen wurde. Es gab ja auch eine sehr, finde ich auch, sehr ungeschickte Aussage einer linken Politikerin, die, glaube ich, gesagt hat, Superreiche müsste man umbringen. Da hast du dich ja auch sehr lange dran aufgehangen an der Aussage, dem stimme ich auch auf keinen Fall zu. Aber was ich ganz total schade...
Nee, viel schlimmer war, dass der linken Vorsitzende gesagt hat, nee, 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 aber wir werden die schon zum Arbeiten bringen und das Arbeitslager insinuiert hat. Das fand ich noch fast das Schlimmere dran.
Ja, sind Aussagen, die absolut nicht gehen. Was mich nur genervt hat an dieser gesamten Diskussion, wir haben immer darüber gesprochen, dass dann diese Abgabe von unglaublich Vermögenden, Superreichen dazu dient, dass wir halt die Corona-Schulden leichter abbezahlen können. Ich finde dieser soziale Aspekt, die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass ein unglaublich kleiner Teil dieser Bevölkerung, dass Menschen Kapital in Milliardenhöhe besitzen, während andere gar nichts oder sogar noch weniger als gar nichts haben. Also ich stelle mir da immer so eine soziale Frage und gehe da eher sozial ran. Also auch schön und gut, dass wir damit Corona-Schulden abzahlen, aber in meiner, und da kommen wir wieder zu humaner Marktwirtschaft, in meiner humanen Marktwirtschaft, ist es schwierig, dass es Menschen gibt, die einfach, also die ein Vermögen haben, das sie ja selbst nicht mehr wirklich überschauen können.
Ja, aber nimm jetzt mal einen Herrn Herreus, der die Firma Herreus besitzt, ein Milliardenunternehmen. Ja. Der hat mit Sicherheit ein hochherrschaftliches Haus. Ja. Er hat wahrscheinlich auch zwei Autos und er hat eine Stiftung.
Also weiß ich nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Ich spekuliere einfach. Aber der ist im Grunde verantwortlich dafür, dass in einer Krise Arbeitsplätze so weit wie möglich erhalten bleiben. Und er haftet häufig mit seinem persönlichen Vermögen für solche Themen. Und dann gibt es Tausende von Mittelständlern, die im Grunde in ihre eigene Substanz gehen, um ihren Mitarbeitern den Ausgleich zu zahlen zwischen Kurzarbeitergeld und normaler Vergütung. Also wenn wer heute das Zerrbild des Zigarre rauchenden, fetten, grausamen Kapitalisten hat, der ist in der Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts stecken geblieben. In Deutschland, es gibt übrigens immer schwarze Schafe, ja. Ne, und ja. Es gibt immer solche, die diesem Zerrbild entsprechen. Aber im Regelfall werden sie von denen, die Stereotypen bauen wollen, benutzt, um zu sagen, diese 0,1%, die stehen für 100. So, und da bin ich, ich persönlich glaube ich, dass es, um das mal auf das Thema Gemeinwohlökonomie zu kommen. Es wird Menschen geben, die machen Wirtschaft für das Gemeinwohl. Und die werden möglicherweise, so machen das ja auch viele Social Entrepreneure, die werden sagen, alles, was ich an Gewinn habe, investiere ich sozusagen wieder in meine gemeinnützige Firma, die auch eine gemeinnützige Unternehmensverfassung hat, etc. So, dann müssen die sich allerdings, dann muss man bei den Geschäftsführergehältern oder das ist, glaube ich, da muss man dann hingucken, dass die dann auch in der Logik sind. So, dann gibt es aber andere Menschen, die sagen, Augenblick mal, ich investiere als Gründer, als einer, der selber Risiko eingeht, der sich verschuldet, der bei Family und Friends Geld aufnimmt. Ich will diese Früchte meines Risikos, die möchte ich auch selber erzielen. So, jetzt bin ich, weder der eine noch der andere ist für mich der gute oder der schlechte Mensch. Übrigens, mein großes Lernen an dieser Veranstaltung war der Begriff Ambiguitätstoleranz, den Janina Kugel, die frühere Personalchefin von Siemens, benutzt hat. Dass wir es aushalten müssen, dass es möglicherweise zwei solcher Systeme in einer Gesellschaft gibt. Und dass es gar nicht heißt Gemeinwohlökonomie oder humane Marktwirtschaft, sondern dass wir wahrscheinlich in der Zukunft Sektoren der Gemeinwohlökonomie haben und Sektoren der ganz bösen Marktwirtschaft und Sektoren der humanen Marktwirtschaft. So, und dann wird das Interessante sein, wohin entscheiden sich die Talente hinzugehen? Bei welchem Arbeitgeber werden sie reingehen? Was sind die Antriebsfaktoren? Wie reagiert die Öffentlichkeit auf das Wirken des einen wie des anderen? Das heißt, wir haben dann wir haben einen Systemwettbewerb und unterschiedlicher wirtschaftlicher Ausrichtungen. Und das war für mich mein großes Learning in dieser Runde, dass es eine Art friedliche Koexistenz geben kann von Verschiedenem in einer Gesellschaft.
Ja, was ich noch nicht ganz gelernt habe, auch nicht durch die Veranstaltung, ist ja ein Begriff, den du, finde ich, auch sehr stark in den letzten Monaten und Jahren mitgeprägt hast. Du sprichst ja immer wieder, gerade auch wenn es um Gründen in Deutschland geht, wenn es um junge Talente, Innovationen geht, sprichst du von digitalen Freiheitszonen. Wieso genau? Also ich kann mir diesen Grundansatz ja schon gut vorstellen, dass wir so eine Art Silicon Valley in, keine Ahnung, sagen wir mal Bayern errichten, dass man da eine Zone hat für Unternehmen, vor allem innovative Unternehmen, Startups, junge Unternehmer und Unternehmerinnen, die zum Beispiel dadurch, dass sie ja auch steuerliche Vorteile dort haben, sich eher ansiedeln. So, also die Idee kann ich grob verstehen, aber glaubst du nicht, und das ist so ein bisschen mein Gefühl, da versucht man durch so eine digitale Freiheitszone etwas zu retten, was eigentlich schon längst aus dem Ruder geraten ist? Also dieses, dass wir in Deutschland so ein bisschen diesen Innovationszug verpasst haben, dass wir auch weiterhin innovative Bereiche, dass wir digitale Bereiche, dass wir technische, auch vor allem für Deep Tech Unternehmen, dass wir da Leute gar nicht ausreichend für ausbilden und schulen, dass wir an den Schulen, dass wir in der Bildung Lücken haben. Ist so eine digitale Freiheitszone da überhaupt sinnvoll? Müsste man da nicht an anderen Punkten ansetzen? Und wo würdest du überhaupt eine digitale Freiheitszone in Deutschland hinpacken?
Also die digitale Freiheitszone ist nichts, wo der Staat sagt, wir machen jetzt hier eine Zone. Sondern eine digitale Freiheitszone, die lebt zuallererst davon, dass es Akteure gibt in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, in der Gründerszene, in der Hochschule, im Wissenschaftszentrum, die sagen, wir wollen etwas machen. So, und das kann zum Beispiel die Lausitz sein, wo die Braunkohle in ein paar Jahren weg ist und Menschen dort Arbeit und Brot finden müssen und wo man sagt, wir wollen gemeinsam was gestalten. Das kann in Ingolstadt sein.
Warte mal, aber die Menschen, die jetzt in der Braunkohleindustrie arbeiten, die gründen dann übermorgen das nächste Facebook?
Nein, überhaupt nicht. Die schaffen Bedingungen der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung, etablierter Industrie, Gründertum, um Neues hinzukriegen. So wie beispielsweise das Wasserstoffzentrum in Nürnberg, wo im Grunde dieses Compositum Mixtum beieinander ist. Oder Martinsried Biotechnologie in der Nähe von München oder Ostwestfalen-Lippe. Intelligente Produktionssysteme. So, und das Freiheitliche heißt, der Staat schafft Teil der Bürokratie ab.
Aber nur für diese einzelnen Unternehmen und Zonen?
Für diese Region ist übrigens, lass mich jetzt, das ist ein komplexes Thema. Das ist ja nichts Neues. Da braucht man auch nicht nach Shenzhen gucken in China, sondern das gibt es in England seit vielen Jahren. Ganz, ganz tolle Wachstumsbereiche im Bereich der Biotechnologie, der künstlichen Intelligenz. Das gibt es in Südfrankreich zwischen Nizza und Cannes. 4000 Firmen, über 40.000 Techies, Männer, Frauen, Junge und Alte, die dort sozusagen an Innovation arbeiten. Und das gibt es übrigens auch in Polen. Die haben als simple verlängerte Werkbänke, Technologieparks angefangen und sind heute zum Teil High-Tech. So, und andere Regionen in der Republik sind vielleicht im Tourismus stark. Und dann müssen dort Wege gefunden werden, wie man sozusagen dort pulsierend und revitalisierend. Denn ich bin ja für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Aber gleichwertig heißt nicht gleichartig. So, und dann haben wir wirklich in Deutschland 30, 40 solche digitale Freiheitszonen. Das geht bis rein nach Jena.
Du, also Polen hat vielleicht auch digitale Freiheitszonen, Polen hat aber auch zum Beispiel LGBT-Freiheitszonen. Also vielleicht sind die technisch mittlerweile ein wenig fortschrittlich, aber was ihre gesellschaftliche, oft auf gesellschaftliche Ansichten angeht, ist Polen manchmal sehr rückläufig. Da würde ich auch nicht, also in einer digitalen Freiheitszone, die gleichzeitig eine LGBT-Freiheitszone ist, würde ich nicht wohnen, dann kam ich nur gerade zufällig drauf.
Ja, aber was ist das jetzt für ein Argument, Fabian?
Pass auf, ich wollte auch weiterreden.
Das war ein dummer Spruch.
Ich kam nur gerade drauf, weil Polen jetzt auch für mich als junger Unternehmer nicht so das Top-Land zum Ansiedeln wäre.
Ja, aber wie sieht es dann mit Südfrankreich aus? Was hast du da für einen Spruch?
Ich habe da gar keinen Spruch, lass mich nochmal ausreden.
Oder England, was hast du da für einen Spruch?
Kommt gar keinen Spruch, wie gesagt, lass mich mal ausreden. Ich mache mir nur Sorgen, wenn du von Freiheitszonen sprichst, wenn du von der Lausitz sprichst. Also zum Beispiel, ich komme ja aus NRW, dann würde ich sagen, komm, packen wir mal in NRW irgendwie eine digitale Freiheitszone rein. Da gibt es ja auch viele Unternehmen, da gibt es ja auch eine große Industrie, da gibt es auch eine große Kohleindustrie, also auch viele Arbeitsplätze, die in den nächsten Jahren irgendwie transformiert werden müssen. Dann kommt der Armin Laschet und sagt, super, ich komme ja auch aus Aachen, packen wir da doch eine digitale Freiheitszone hin. Und auf einmal steht da irgendwie Bayern, die sagen, ja, wir wollen das auch und warum kommt da eine hin? Dann hast du gerade Bundesländer im Osten Deutschlands, da hast du die Lausitz, die vielleicht dann gar keine digitale Freiheitszone wird. Also wie verteilst du diese Zonen denn gerecht? Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann auch wieder so eine Spaltung stattfindet, dass angenommen, wie gesagt, man packt jetzt irgendwie in NRW so eine riesen Freiheitszone hin, alle neuen Deep-Tech-Startup-Unternehmen, die setzen sich jetzt siedeln sich in NRW an, dann hängt man doch auch wieder andere Regionen ab, oder ist das nicht der Fall?
Also erstens sind heute schon Regionen abgehängt. Ja, die interessante Frage, die du gar nicht stellst, weil du pessimistisch denkst, ist...
Ich denke nicht.
Entschuldigung. Dann hättest du anders argumentiert. Du hättest nämlich sagen können, lass mich doch mal ausreden. Du hättest ja auch sagen können, wird Spaltung verringert?
Wird Spaltung verringert?
Wäre ja auch eine interessante Frage. So, zweitens.
Ja, aber dann stelle ich die Frage.
Es kann ja nicht so sein, dass man sagt, wenn es schon Spaltung gibt, dann lieber alle hintendran. Weil natürlich... Was total unterschätzt wird, wenn du sozusagen eine pulsierende Region hast, welche Konsequenzen das für eine gesamte Volkswirtschaft hat. Weil natürlich die gesamten Zulieferer sind ja dann in der gesamten Republik. Da gibt es Wachstum, Aufträge, neue Innovationsimpulse. Das heißt, das Thema der Cluster. Und das haben die Amerikaner sehr früh erkannt, nicht nur mit dem Silicon Valley, sondern auch mit der Biotech-Szene in Boston, mit dem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz in New York und vieles andere mehr, aber auch in mittelgroßen Städten. Dann haben es die Chinesen erkannt, ja. Dann haben es die Engländer seit 20 Jahren erkannt. Nur wir Deutschen nicht. dass du tatsächlich mit solchen Clustern, die blühen und gedeihen, richtig, wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, Wellen schlägst. Und sozusagen ganz viel über die Region hinaus befruchtet wird.
Also wenn ich jetzt rund um Aachen digitale Freiheitszone errichte, profitiert die Lausitz auch davon?
Möglicherweise ja. Ja klar. Also das hat jetzt mit der Frage möglicherweise, wenn die RWTH Aachen und um Aachen herum, wenn die das Thema alternative Antriebssysteme industriell treiben, was ja schon mal Ansatz, wo ja schon mal Ansätze da waren mit dem E-Scooter, dann könnte möglicherweise ein Forschungsinstitut in Cottbus, das auf dem gleichen Feld forscht, natürlich, oder in eine Firma, die da tätig ist, denn da wird ja auch über das gleiche Thema nachgedacht, dann hast du Verbundeffekte. Ja, das nennt man Skaleneffekte.
Woran ich die ganze Zeit schon denken muss, ist so ein bisschen das Tesla-Werk in Brandenburg von Elon Musk, wo man ja auch in Anführungszeichen oft von dem Beginn des zweiten Silicon Valley hier in Deutschland spricht. Wie betrachtest du, wir haben ja schon mal eine Folge auch über dieses Tesla-Werk gemacht, das ist mittlerweile aber über ein Jahr her. Wie schätzt du da momentan den aktuellen Stand an? Also glaubst du zum Beispiel, dieses Tesla-Werk in Brandenburg ist so der erste Schritt in eine digitale Freiheitszone?
Also nicht in den Silicon Valley. Wir Deutschen neigen dazu, gleich zu überziehen. Wir werden dann immer gleich Weltspitze, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Ja, nein, das muss man ja auch. Das ist, wir geben die Begriffe spiegeln nicht mehr die Realität wieder. Nein, aber du hast natürlich natürlich kommen große Automobilzulieferer, machen dort Forschungszentren. Natürlich werden, wie üblich, werden Lieferanten nicht nur von weit weg liefern, sondern auch schauen, dass sie Dependancen haben in dem Werk. Dann für in der Betrachtung eines Elon Musk ist der Weg von der Fabrik nach Berlin zur Technischen Universität ein Klacks. Das sind ein paar Dutzend Kilometer, Punkt. Das heißt, das sind im Grunde, denkt der in einer Innovationsregion. Und kluge Leute denken dann ähnlich mit. Und wie lange dauert sowas? 20, 30 Jahre. So, und dann die interessante Frage heißt, wie gelingt es wirklich, tolle Leute aus Berlin-Mitte dann dahin zu bekommen? Ist die Infrastruktur gut ausgebaut? Haben wir dann möglicherweise in 10 Jahren Flugtaxis, die in einer ganz anderen Art und Weise den Transport organisieren, wie auch immer. So, ja. Und wie angenehm ist es eigentlich dort? Ist das eine Gegend, wo man gerne auch mal länger bleibt oder wo sich Menschen auch ansiedeln? Wie viel Lebensqualität und. Also du denkst bei solchen digitalen Freiheitszonen, denkst du über viele Faktoren nach, die jenseits des Technischen.
Ja, über ein Flugtaxi würde sich auf jeden Fall auch Dorothee Bär und aber auch Frank Thelen freuen. Die sind da ja auch ganz, ganz heiß hinterher. Ich muss ehrlich sagen, so ein Flugtaxi, ob das wirklich die Lösung, die Mobilitätslösung ist, ich weiß nicht, aber ich fände es auch super cool, mal in so einem Flugtaxi das zumindest mal auszutesten und zu fliegen. Was ich gerne noch...
Ja, ich habe ja mal den Vorschlag gemacht eines Hyperloops. Also von Frankfurt-Oder nach Berlin.
Ja.
Also wir müssen ja endlich mal wieder groß denken. Wir haben ja in Deutschland verlernt, groß zu denken. Und wenn wir es mal tun, wie beim Flughafen Berlin oder bei Stuttgart 21 geht's in die Hose. Oder beim Digitalpakt Schule. Aber wir müssen wieder lernen, groß zu denken und auch Megaprojekte tatsächlich zu bewältigen.
Da stimme ich dir auch grundsätzlich vollkommen zu, aber bei diesem großen Denken müssen natürlich auch alle mit inkludiert werden. Und das wäre noch meine Frage. Wir gehen auch schon so ein bisschen zum Ende des Podcasts, aber die mich auch, beziehungsweise ich fand, die waren nicht genügend repräsentiert, wenn ihr habt ja über humane Marktwirtschaft gesprochen und dieses Humane, dieses Menschliche zum Beispiel, welche Rolle spielt der Diversität in der humanen Marktwirtschaft? Also werden Unternehmen wirklich diverser und toleranter oder hat man weiterhin große Sexismus- oder Rassismusprobleme? Wie ist denn da deine Einschätzung? Also ich würde mir natürlich auch da wieder eine positive Bewegung, ich meine, du hast ja selbst in deinen Top-Manager-Zeiten in zumindest gewissen Bereichen, wie zum Beispiel in dem Bereich Frauenquote und Frauenanteil in Führungspositionen, da hast du ja auch schon einiges und auch Großes bewegt. Wird sich das weiterhin in eine positive Richtung entwickeln? Oder müssen da auch noch mehr Weichen gestellt werden? Wie siehst du das?
Eines für mich ist klar, ein Land ohne Diversität entfaltet keinen Magnetismus für Talente.
Das heißt, die Wirtschaft muss diverser werden.
Nicht nur die Wirtschaft, auch der Schulhof.
Ja, klar, klar.
Ja, ja, ja.
Ich meine, wir reden ja hier von der humanen Marktwirtschaft, also jetzt nochmal wieder so ein bisschen auf Wirtschaft, auf Unternehmen.
Ja, aber die humane Marktwirtschaft ist ein sehr breiter, auch gesellschaftlicher Begriff. Nicht nur ein ökonomischer Begriff. Die soziale Marktwirtschaft ist ja auch heute, hat eine große gesellschaftliche Dimension. Und das Thema Diversität ist ein Schlüsselthema. Aber Diversität ohne Inklusion kannst du in der Pfeife rauchen.
Schon gesagt.
Ja, ja, du brauchst im Grunde die Teilnahme und die Teilhabe. Teilnahme ist, dass ich mich aus meinem Ghetto rausbegebe. Ja. Und Teilhabe heißt, dass ich die Chance eröffne. Dass, wenn sich jemand bewegt, er mitmachen kann oder sie mitmachen kann. Oder dass zuerst geöffnet wird und dann animiert wird, wie auch immer. Also ja. Das Thema Diversität ist für mich eine Schlüsselfrage und das wird auch beispielsweise in einer Lausitz. So, und da wird es auch Konflikte geben. Denn natürlich hast du ein starkes AfD-Wählertum in einer Lausitz. Ja. So, dann willst du jetzt plötzlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt für neue Ökonomie und für die Wissenschaft herholen. Also das muss sozusagen, dort müssen wir immer wieder auch Zukunftspakte schließen können, nicht nur im technischen Bereich, sondern auch im Bereich des Humanen.
Müssen wir das dann verstecken? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin einladen, zum Beispiel aus den USA oder aus welchem Land auch immer, und die schaut sich so ein bisschen die Lausitz da an und auf einmal geht die an so einer Querdenken-Demo vorbei. Müssen wir da groß irgendwas vorhalten, dass sie nicht abgeschreckt werden? Oder?
Schauen sich Wissenschaftler, und ich spreche mit einigen, die dann auch sagen, ich gehe wieder zurück nach Indien, oder ich gehe zurück in die USA oder ich gehe nach England, weil es da besser ist. Es lässt sich ja nicht abschirmen. Und das ist ja mit ein Grund, warum Teile Deutschlands keine qualifizierte Einwanderung haben. Gerade in vielen Teilen im Osten Deutschlands, da gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Teil überhaupt nicht gern hin oder gar nicht.
Ja, ungern, ja, ja.
Die wissen sehr genau, was los ist in diesem Lande. CNN ist überall zu sehen und da weiß man, was in Deutschland passiert. So, also insofern müssen wir uns ändern, damit der Talentmagnetismus größer ist.
Ja, also auch da stimme ich dir vollkommen zu, sehe ich genauso. Ich schaue gerade auch wieder auf die Uhr und wir kommen so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Was würdest du denn, also ich meine, deine Thesen sind ja auch unglaublich umfangreich. Schaffst du es noch einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, deine Aussichten für die Wirtschaft, für die humane Marktwirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, also wohin werden wir fahren, beziehungsweise wohin sollten wir uns vielleicht auch entwickeln?
Manchmal muss man ja auch sich abgrenzen. Ich glaube, es gibt ja inzwischen viele, die sagen, wie toll China alles meistert. Also diese Verhaltensdiktatur mit staatlichen Unternehmen kann nicht der Weg sein. Ich glaube auch, dass Silicon Valley mit Raubtierkapitalismus, nicht alle, aber nicht wenige, wo das Thema People überhaupt nicht da ist, das kann auch nicht der Weg sein, sondern wir müssen da unseren eigenen Weg finden. Der wird aber nicht, der wird mit den Zutaten Diversity, Talent, Bildung, mehr Einkommensgerechtigkeit, also weniger Spaltung, also das sind alles Momente, die da mit dazukommen, aber es wird nicht gehen ohne Profit. Ich freue mich über jedes genossenschaftliche Unternehmen, das wächst und gedeiht. Aber ich freue mich über ISA Aerospace, das jetzt statt 12 Leuten 120 beschäftigt und die Chancen hat, 1200 zu beschäftigen. Da freue ich mich noch mehr, weil da eine ganz andere wirtschaftliche Skalierungskraft da ist. Da finden junge Menschen aus Deutschland oder die nach Deutschland kommen, Arbeit und Brot. Sie helfen, dass der Bäcker und der Schuhmacher um die Ecke mehr verdient und die Schneiderin und die Ärztin. Na, das fließt ja wirklich. Und wir vergessen häufig dieses ganze Wirken eines Steinwurfs ins Wasser auf den Rest. Also das Thema People, Planet, Profit. Ich stehe dazu, es muss in Balance sein. Das Thema Planet war lange Jahre nicht im Visier. Deswegen darf es auch heute deutlich stärker kommen. Da gibt es massiv Nachholbedarf. Aber das darf langfristig nicht auf Kosten des Sozialen gehen und langfristig nicht auf Kosten der Wirtschaft.
Ja, dann auch nochmal mein Abschlusskommentar bei People und bei Planet stimme ich dir vollkommen zu. Bei Profit bin ich mir weiterhin nicht ganz sicher und sehr uneinig, ob diese Wellen, von denen du sprichst, auch wirklich nachher alle Menschen, also auch wieder die People, erreichen. Aber das vielleicht ändert sich meine Sichtweise, keine Ahnung, vielleicht überzeugst du mich auch von einem besseren, möglicherweise, wer weiß auch schon, in Anführungszeichen, es geht ja nicht darum, wer von uns beiden hier recht hat, aber ich fand es super spannend, mal über deine These zu sprechen. Wie gesagt, den Livestream kann man auch noch sich jetzt im Nachhinein anschauen und empfehle ich natürlich auch, weil ich natürlich auch im Technikteam mit dabei war und ich ihn technisch auch sehr schön finde, inhaltlich aber...
Du hast die Aufnahme, du warst hinter der Kamera.
Genau, inhaltlich aber auch sehr, sehr sehenswert, also schaut euch das gerne an, wenn ihr noch mal ein bisschen mehr Input zu diesem Thema sehen und hören wollt und ich verabschiede mich jetzt in dieser Folge, es war wieder wunderschön, schönen Tag noch Thomas, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schönen Tag. Genieß das Wochenende. Ciao.
Ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.